Ja, ich freue mich, dass ich auch mal wieder hier bin. Ich war jetzt im November irgendwie ziemlich viel unterwegs. Erst war dann MIA, der Jugendkongress, wo wir mit Mitarbeitern aus der Jugend unterwegs waren. Und dann durfte ich auch nach Afrika reisen, um unsere Missionare vor Ort mal kennenzulernen. Markus Diekmann und auch Sassan Atazade mit seiner Familie, was dranhängt. Und die Zeit habe ich natürlich auch sehr genossen. Einige von euch haben vielleicht auch meinen Gruß bei der Kollekte, die wir einsammeln durften für die Arbeit, auch mitbekommen. Auch da möchte ich mich nochmal ganz besonders im Namen von Sassan und Markus bedanken, die sich wirklich riesig gefreut haben über die großzügige Spende, die hier zusammengekommen ist, für den Zweck, ganz besonders neue Klassenstufen und auch Chemieunterricht anzubieten. Genau, und ich weiß nicht, ob ihr schon noch Bilder zeigen könnt. Ich habe euch nochmal ganz minimale Eindrücke aus Afrika mitgebracht. Da sieht man zum Beispiel rechts oben auch die Wand, die das Team, was nur wenige Zeit vorher da war, gestaltet hat mit einem Spielplatz auf dieser Schule in Vaya, wo dieses Missionsprojekt vor allem darauf ausgerichtet ist. Hier unten sieht man an der Schule mal eine Versammlung, die stattfindet, wo die Kinder zusammenkommen, um auch zusammen zu beten, Input zu haben, Gott kennenzulernen. Und hier links sieht man ganz besondere Eindrücke, die ich auch von der Natur, von der Umgebung mitnehmen durfte. Hier unten sieht man ganz schwer zu erkennen, vielleicht so einen einheimischen Dorf oder so. An einem Tag sind wir rausgefahren und wollten uns die Umgebung anschauen. Und das ist wirklich malerisch, wenn man sich da einfach dieses flache Land anschaut und überall dieses Buschland. Und wir sind zu einem ganz besonderen Berg gefahren. Obwohl es halt, wie gesagt, sehr viel Flachland ist, gab es halt wenige Berge in der Umgebung. Und einer von diesen Bergen war ganz besonders bekannt bei den Menschen, denn alle Menschen nennen ihn immer nur den Prayer Mountain, also den Berg des Gebets oder den Gebetsberg. Und das ist hier links dieses Felsmassiv, was man da vielleicht sieht, ich glaube so 80 Meter hoch. Und wir sind da einmal hochgeklettert zum Sonnenuntergang und durften da oben sein und die Landschaft genießen, die man hier rechts aussieht beim Sonnenuntergang. Es war wirklich sehr abenteuerlich. Ich durfte bei dem Berg zum Beispiel mit dabei sein, eine Giftschlange zu töten, um Einheimische davor zu bewahren. Also da war wirklich eine panische Frau, die auf uns zugekommen ist und wir durften zu dritt eine Schlange erlegen, damit die Frau da auch weiter in ihrer Behausung in den Felsen einfach sein konnte. Also richtig Abenteuer. Aber was ich ganz besonders an so Natur und auch an diesem Berg geliebt habe, ist wirklich, dass ich in so Naturmomenten einfach ganz besonders mich Gott nahe fühle. Bei diesem Gebetsberg, als wir oben drauf waren, wir durften rumklettern. Ich durfte mich einfach auf einen Felsen legen und in die Natur, in die Landschaft reinschauen. Und das sind die Momente, wo ich mich Gott einfach ganz besonders nahe fühle und in dem ich auch die besten Gebetszeiten habe, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich komme direkt in den Lobpreis, wenn ich mir diese Landschaft anschaue und ich bin irgendwie direkt face-to-face verknüpft mit Gott. Heute soll es auch um das Thema Gebet gehen. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema Gebet stehst. Ob du jemand bist, der stundenlang zu Hause für sich vielleicht auf den Knien sein kann und lange zu beten. Oder vielleicht bist du auch jemand, der immer noch ganz viele Gedanken im Kopf hat und auch eher unruhig und es manchmal vielleicht einfach eher schwerfällt, lange sitzen zu bleiben und sich auf Gott, auf Gebet zu konzentrieren. Warum beten wir eigentlich? Was bringt es eigentlich überhaupt, dass wir beten? Zu Recht lässt sich diese Frage stellen und wir sind neulich auch in der Connect-Gruppe bei uns drauf gekommen. Wenn Gott doch wirklich allmächtig und allwissend ist, warum kümmert er sich dann nicht direkt um alle Sachen? Also warum soll und muss ich überhaupt beten? Und es gibt ja sogar Bibelstellen, wie zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 8, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Gott weiß doch alles, was ich will. Was will er denn dann noch? Muss ich denn überhaupt dann noch beten? Ich glaube, Gott geht es um dein Glaube und dein Vertrauen zu ihm. Er möchte, dass wir beten, weil wir ihm vertrauen und weil wir es dadurch auch ausdrücken. Es fordert uns heraus, Gott zu vertrauen und zu beten und ihn wirklich zu bestürmen. Er möchte, dass wir ihn darum bitten, dann gibt er auch gerne. da gibt es sowieso gerne. Wenn die Bibel über Gebet spricht, wird mit großem Nachdruck immer wieder darauf verwiesen, dass wir im Glauben bitten, im Vertrauen und in der Abhängigkeit zu Gott, dass wir wirklich diese Dinge nicht tun können, die nur Gott tun kann. In dem Gebet, was Jesus uns lehrt und was den meisten wahrscheinlich geläufig sein dürfte, dem Vater unser, heißt es ja direkt am Anfang, unser Vater, der du bist im Himmel. Und genau das verdeutlicht, was Gott sich wünscht, was im Gebet passieren soll. Gott wünscht sich, dass wir in Beziehung mit ihm stehen als seine Kinder und dass wir als Kinder auf unseren Papa, auf unseren Vater, auf den Gott im Himmel zukommen und ihm voller Vertrauen begegnen und ihm voller Vertrauen bitten. Wir dürfen ihn um alles bitten, lesen wir auch mehrfach in der Bibel. Und Jesus vergleicht unser Gebet in der Bibel auch mit einem schönen Bild, wo es genau um Vater und Kinder geht. Wir lesen in Lukas Kapitel 11, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Seine Gegenwart. Ich weiß nicht, ob du einen guten Vater hattest oder hast. Ich habe einen ziemlich tollen Papa, also hier auf der Erde. Aber Gott im Himmel ist nochmal viel krasser und ein viel besserer Vater, als dein irdischer Vater hier auf der Erde, glaube ich, sein kann. Jesus sagt in Matthäus 21, wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Aber was ist, wenn wir Gott bitten, inständig und nicht erhört werden? Darauf möchte ich gleich nochmal eingehen, aber noch einmal ganz kurz zurück zum Punkt, warum beten wir? Gott wünscht sich nicht nur unser Vertrauen, Gott wünscht sich, dass wir ihn lieben wie ein Vater. Und aus dieser Liebe heraus und dem Zutrauen, dass er imstande ist, Dinge zu tun, die wir nicht vermögen, möchte er, dass wir ihn bitten und dass er sich uns zuwendet und seine Liebe schenkt, indem er zum Beispiel unser Gebet erhört. Vielleicht sogar manchmal, wie wir uns das wünschen, manchmal vielleicht aber auch auf Arten und Weisen, die wir uns nicht so gedacht oder vorgestellt haben. Aber es geht Gott beim Gebet um Gemeinschaft, dass wir wirklich Zeit mit ihm verbringen, Zeit zusammen mit Gott verbringen und in diese Gemeinschaft vertiefen, damit Glaube, Vertrauen und diese Liebe zu Gott auch wachsen kann. Gebet ist Kommunikation, wie in einer Beziehung oder wie mit einem guten Freund, mit dem du sprichst, Quality Time, einfach Zeit zusammen zu verbringen, um sich kennenzulernen. Und diese Zeit wünscht sich Gott, dass wir sie mit ihm verbringen, und dass wir in dem Vertrauen heraus auch anfangen, ihn zu bitten, Dinge zu tun, die wir nicht vermögen. Ein dritter Grund, warum wir beten sollten. Gott erlaubt uns, an Aktivitäten beteiligt zu sein, die von großer Bedeutung sind. Gott möchte, dass wenn wir beten, sein Reich hier auf der Erde gebaut wird. Wir dürfen durch Gebet Anteil daran haben, dass Gott die großartigsten Dinge zu tun vermag. Wenn wir beten, heißt es ja nicht, dass wir eine Kraft aussprechen und deswegen etwas passiert, sondern wenn wir beten, tut Gott Dinge, weil er sich bitten lässt und weil er Dinge tun möchte. Also was bewirkt Gebet? Gebet verändert wirklich die Handlungsweise Gottes. Glaubst du das? Dass Gebet die Handlungsweise Gottes verändert? Gerade im Alten Testament gibt es einige Beispiele dafür, wie Gott sich durch Gebet und Bitten wirklich bewegen lässt, seine Handlungsweise zu verändern. Eins der ersten Beispiele ist, wie Abraham mit Gott verhandelt über die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Das sind zwei Städte gewesen, wo wirklich, wirklich schlechte Menschen gelebt haben, die wirklich nur Böses getan haben und über die nur Schlechtes gesagt wurde. Und Gott hat gesagt, so viel Schlechtes würde ich zerstören. Und Abraham, der hatte auch noch Verwandtschaft in der Stadt, der kommt wirklich auf Gott im Gespräch zu und in einem mehrfachen Wechsel bittet er Gott, doch diese Städte zu verschonen, wenn dort nicht doch auch gute Menschen leben? Und ich glaube, er fängt an, ey Gott, wenn da 50 gute Leute sind, dann zerstör die Stadt nicht. Und er handelt es so weit runter, dass er sagt, ey Gott, wenn du 10 gute Leute und gerechte Leute in dieser Stadt findest, dann bitte zerstör die Stadt nicht. Und Gott lässt mit sich handeln. Wir lesen später, es gab keine 10 Leute in dieser Stadt, deswegen war diese Stadt dem Untergang geweiht. Aber Gott hat sich durch das Gespräch, durch die Bitten von Abraham bewegen lassen, sein Verhalten anzupassen. Mose bittet für das Volk Israel in der Wüste, nachdem sie gerade einen großen Bund geschlossen hatten mit Gott. Und das ist dieser Punkt, wo auch die 10 Gebote gekommen sind. Und wir wissen, Mose war lange auf dem Berg, um dieses Gebot zu empfangen und diesen Bund, den das Volk Israel mit Gott geschlossen hat, festzumachen. Und als er wieder runterkommt, ist das Volk Israel gerade dabei, wieder voll Götzendienst zu betreiben, andere Götter anzubeten. Sie haben sich ein eigenes goldenes Kalb, was sie sehen und anfassen können, geschmiedet. Und Gott wird wütend rüber und ist enttäuscht und zornig. Gerade haben sie einen Bund geschlossen und Gott hat auch Verheißungen geschenkt für das Volk und großartige Dinge dem Volk auch versprochen. Und die Reaktion des Volkes ist, dass sie zu Götzen laufen und anderen Göttern hinterherrennen. Und Mose geht wieder auf den Berg und geht ins Gespräch mit Gott. Und wir lesen in Exodus 2. Mose 32 davon, dass Mose das Angesicht des Herrn besänftigte, dass es den Herrn reute, das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Also wieder auch, dass Mose eingestanden ist vor Gott für sein Volk und für das Volk gebittet hat und Gott gebeten hat, etwas zu tun, beziehungsweise in diesem Fall etwas nicht zu tun. Und Gott lässt sich dadurch bewegen, dass ein Mensch, ein ganz besonderer Mensch, sich für ein Volk einsetzt und vor Gott etwas bittet und Gott reagiert darauf. Wir lesen später immer wieder in der Geschichte vom Volk Israel, dass Demut und Hingabe zu Gott und eine Umkehr von schlechten Dingen immer vermögen, Gott milde zu stimmen, Strafe abzuwenden und Vergebung von Gott zu erlangen. Und im Neuen Testament wird es noch mal krasser. Dort sagt Jesus sogar, habt den Glauben Gottes, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Jesus sagt, wenn wir glauben, dann können wir beten, dass ein Berg sich emporhebt und uns Meer schmeißt, sich versenkt. Also ein Meer, ein ganzer Berg, so wie der vorhin vielleicht zu sehen war, einfach sich verrückt und woanders hingeht. Und dazu, am anderen Gleichnis, wird gesagt, dass der Glaube ausreichend ist, der so groß ist wie ein Senfkorn, also so ein richtig, richtig kleines Korn, dass dieser ausreicht, um großartige Dinge zu bewirken. Mal ehrlich, wenn wir wirklich davon überzeugt wären, dass Gebet die Handlungsweise Gottes verändert und dass Gott bemerkenswerte Veränderungen in der Welt als Antwort von Gebet bewirkt, dann müssten wir alle doch eigentlich viel, viel mehr beten, als wir es bis jetzt schon tun. Und vielleicht ist, wenn wir wenig beten und wenn wir nicht so viel Zeit im Gebet verbringen, unser Glaube nicht wirklich so groß, dass Gebet wirklich viel verändern kann? Was glaubst du? Wie viel betest du? Wie bete ich überhaupt richtig? Hat jemand von euch schon mal sein Passwort vergessen? Irgendwie im Internet, den Account oder so? Hat Clemens nicht, niemals, okay. Mir passiert das hin und wieder mal, bei euch wahrscheinlich nicht. Hat jemand schon mal als Passwort Jesus verwendet, eins der häufigsten Passwörter, richtig leicht zu knacken? Also es ist natürlich toll, sich immer so irgendwie Jesus zu verwenden, weil Jesus' Name ist wirklich groß, aber als Passwort würde ich es noch irgendwie ergänzen, weil es ist halt eins der häufigsten Passwörter und wird richtig schnell geknackt. Aber gibt es auch so ein Schlüsselwort vielleicht oder ein Passwort, vielleicht eine Zauberformel, worum wir auch Gott bitten können, dass er wirklich Dinge tut, dass Dinge passieren? Wir lesen häufig davon, wie zum Beispiel in Johannes 16. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Manche Leute meinen vielleicht, dass man, wenn man immer diese Zauberformel in Jesu Namen hinzufügt, dass dadurch das Gebet wirkungsvoll wird. Und ich glaube, vom Prinzip her ist es natürlich nicht falsch, denn wir sollen in Jesu Namen bitten, auch wenn es natürlich nicht geknüpft daran ist, ob wir beim Aussprechen auch diese Formel dazu beten, in Jesu Namen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt entscheidend ist, dass wir das jeweils dazu sagen, damit sich Gott bewegen lässt. Und trotzdem ist in Jesu Namen ein Schlüssel zu verstehen, wie Gebet wirklich funktioniert. Denn wenn wir etwas bitten oder wenn wir sagen, Berg, heb dich hinweg und geh ins Meer, dann ist es nicht unsere Kraft, die dieses bewirken kann, sondern es ist die Kraft Gottes, die das bewirken kann. Und Gott wird das tun, wenn Jesus ihn darum bittet. Und wenn wir in Jesu Namen beten, dann dürfen wir in der Vollmacht und Autorität von Jesus vor Gott treten und Gott bitten, Dinge zu tun. Wir lesen in der Bibel sogar, dass Dämonen und böse Geister ausgetrieben werden. Nicht, weil sie vor den Jüngern, vor den Leuten da Angst hatten, sondern weil sie die Menschen in der Autorität Jesu kamen und in der Autorität befohlen haben, dass diese Dämonen weichen müssen. Dinge passieren, Gebetserhörungen passieren nicht, weil ich so ein toller Hecht bin oder weil ich so mächtig bin oder sonst irgendwie, sondern weil Jesus der tolle Hecht ist. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und uns gerecht hat, gemacht hat vor Gott, dürfen wir als Priester und auch als Fürbitter wirklich ins Heiligtum treten. Im Alten Testament war es ja wirklich so, die hatten noch eine Stiftshütte und später einen Tempel und es waren Bereiche, da durften nur die Priester rein. Und es gab einen Bereich, das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, wo sozusagen die Herrlichkeit Gottes real präsent auf der Erde zugegen war. Und dort durfte nur ein einziges Mal im Jahr der Hohepriester eintreten, um für das Volk Israel zu bitten. Und als Jesus gekommen ist und als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang vor diesem Allerheiligsten im Tempel zerrissen. Und das ist ein Symbol dafür, dass wir selber in dieses Allerheiligste eintreten dürfen, durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, dass wir direkt in die Beziehung und Gegenwart vor Gott treten dürfen und Gott bitten dürfen. Gebet ist wirksam durch Jesus, weil er uns bevollmächtigt hat. Das heißt aber auch, wenn wir im Namen von Jesus bitten, dass unsere Bitte aber auch in dem Einklang sein muss mit dem, was Jesus vertritt und wer Jesus ist. Also Jesus mag vielleicht auch so schicke, schnelle, sportliche Autos. Also die sind halt cool und wer mag das nicht? Ich habe euch mal ein Bild gemacht. Man könnte Jesus ja auch bitten, ey, ich hätte Bock, so ein Lamborghini Veneo Roadster für 3,3 Millionen zu haben, von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Jesus gelebt hat, er auch Autos gemocht hat. Ich meine, sehen ja schon cool aus, hat ja schon irgendwie was. Aber ist es in Jesus Sinne, wenn ich ihn darum bitte, dass er mir so einen Wagen schenkt? Also ich glaube, ihr werdet bestimmt für die richtigen Dinge beten. Also nicht so wie ich, so ein Auto will ich auch gar nicht haben, aber für irgendwelchen anderen tollen Autos, für anderen Besitz, für Geld, für Einfluss, für die perfekte Arbeitsstelle habe ich, aber... Ich glaube, wenn wir beten, beten wir meistens schon für die richtigen Dinge. Für unsere Familie, Vielleicht, dass unsere Familie und Freunde Jesus kennenlernen. Dass uns Gutes widerfährt, dass wir versorgt sind. Oft beten wir für Menschen, die wirklich in Not sind, sei es in seelischer, aber auch oft in körperlicher Not. Wir beten für Heilung und Gottes wundersames Eingreifen in den schwierigsten, schlimmsten Situationen, in den lebensbedrohlichsten Krankheiten. Wie bete ich richtig? Beten nach dem Willen Gottes. Im Vater unser heißt es, Vater unser, der du bist im Himmel, dein Wille geschehe. Und das ist krass und es fordert uns heraus. Es passieren Dinge, wofür wir beten, die nicht so eintreten, wie wir das hoffen. Und die Haltung, mit der wir beten sollen, ist, ey Gott, dein Wille geschehe. Nicht vielleicht immer das, was ich will. Und das Coole ist, ey, du bist nicht allein. Weil derjenige, der das ganz krass selbst auch erlebt hat, dass ja eigentlich ein Gebetsanliegen, was er hatte, in dem Sinne nicht erfüllt wurde, weil ganz besonders gesagt wurde, Gott, dein Wille geschehe, ist Jesus selber. Der im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet und später gekreuzigt wurde, gebetet hat, Herr, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich glaube auch nicht, dass Jesus Bock hatte drauf, jetzt durch diese ganzen Leidenskram zu gehen, ausgepeitscht zu werden, ans Kreuz geschlagen zu werden. Aber Jesus hatte einfach richtig krass verstanden, dass es darum ging, dass Gottes Wille passiert und das, was ihm passiert, die Verheißung Gottes erfüllt, nämlich dass wir in diese Gegenwart Gottes treten können und dass wir Gott direkt bitten können, weil wir direkten Zugang zu Gott haben. Wir wissen oft nicht vielleicht, was Gottes Willen ist und vielleicht ist es oft dran, einfach zu fragen, ey Gott, was ist denn dein Wille und schenk mir Weisheit. Wir können prüfen anhand der Bibel, was ist vielleicht richtig, was ist im Willen Gottes, aber wir müssen darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der imstande ist, großartige Dinge zu tun. Und wir müssen unser Herz überprüfen, wie es darin aussieht. Beten wir mit dem Glauben und dem Vertrauen, dass Gott fähig ist, alles zu vermögen? Und wir sind auch herausgefordert, reinen Herzens zu sein und Gott auch gehorsam zu sein. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die vielleicht auch eine Gebetserhörung verhindern können. Es gibt Sünden, Unvergebenheit, Ungehorsam Gott gegenüber. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Petrus 3, wenn die Männer nicht ordentlich mit ihren Frauen umgehen, dass die Gebete, die sie sprechen, dadurch verhindert werden. Aber wir brauchen nicht ständig herumzusuchen und ist jetzt noch irgendwo Sünde und bin ich noch irgendwo schlecht und deswegen könnte Gott irgendwie meine Gebete nicht erhören. Ich glaube, darum geht es Gott nicht. Gott möchte, dass wir demütig vor ihn treten und dass wir unsere Schulden bekennen und ihn um Verzeihung bitten. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass es irgendwie dagegen spricht, dass Gott etwas tun kann, nur weil wir nicht ein hundertprozentiges Leben führen, was wir hundertprozentig gutes Leben führen, was wir gar nicht können. Das konnte nur Jesus. Und es macht mich wirklich zornig, wenn Leute nach irgendwelchen Schicksalsschlägen auf andere Leute zukommen und sagen, ey, du hast nicht genug geglaubt oder du hast nicht genug gebetet oder weil noch irgendwie Sünde in deinem Leben ist, deswegen ist die Gebetserhörung nicht passiert. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Echtes Gebet ist geprägt von Intimität, von deiner Beziehung mit Gott. Und das bedeutet auch manchmal, dass wir geduldig sein müssen und ausdauernd beten und auf Gott harren und warten müssen. Wir müssen nicht immer alleine beten, wir dürfen auch zu zweit oder zu dritt oder mit anderen Leuten beten. Auch Fasten kann zum Beispiel die Ernsthaftigkeit unseres Gebetes unterstreichen. Aber was ist, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Drei Tatsachen über Gott, die ich nochmal erwähnen möchte. Gott ist kein Wunschautomat. Ich wünsche mir einen Gabelstapler. Ich wünsche mir einen Lamborghini. Gott lässt sich nicht erpressen. Ich gehe nie wieder zur Kirche, wenn du jetzt nicht das und das tust. Ich spende auf keinen Fall meinen Zehnten mehr. Ich färbe meine Haare blond, wenn du nicht das und das tust. Insider. Er ist Gott, ich bin es nicht. Und Gott ist souverän. Gott hat einen Gesamtüberblick. Für ihn spielt Zeit keine Rolle. Er hat seine eigene Zeit. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, was in einer unsichtbaren Welt vor sich geht. Die Juden zum Beispiel, sie haben jahrhundertelang dafür gebetet, dass endlich der verheißene Messias kommen sollte. Und sie haben mehrere Jahrhunderte lang darauf gewartet, bis es für Gott an der Zeit war, dass er Jesus geschickt hat. Wir denken zu gerne, dass wir einen guten Plan ja im Kopf parat haben, aber vielleicht hat Gott einen anderen, einen besseren. Sogar dann, wenn der Plan mit Leiden und Entbehrung gefüllt ist. Wenn wir damit konfrontiert sind, dass unsere Gebete nicht erfüllt wurden, sind wir in guter Gesellschaft. Paulus betete zum Beispiel dreimal dafür, dass sein Dorn im Fleisch entfernt möge, was auch immer dieser Dorn war, darüber gibt es diverse Spekulationen. Und Gottes Antwort darauf ist, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und meine Kraft zeigt sich ganz besonders in deiner Schwäche. Und wie auch Jesus betete, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Einige Gebete, gerade um Heilung und wenn es um todbringende Krankheiten geht, werden nicht erhört. Das erleben wir sehr häufig. Wir verstehen nicht, warum Gott nicht eingegriffen hat und nicht ein Wunder getan hat. Und werden es vielleicht auch nie ganz begreifen und verstehen. Und es wird immer ein Schmerz bleiben. Wenn man sich umschaut, gibt es so viel Unrecht, Leid, Krankheit und Tod. Und es ist legitim, auch darüber traurig zu sein und manche Dinge nicht begreifen zu können und nicht verstehen zu können. Und das Coole ist, Gott hält das aus, weil er ist da, auch in den blödsten Situationen, die passieren. Er ist direkt bei dir. Er steht treu an unserer Seite und er geht durch alles hindurch, was wir erleiden müssen und trägt es mit uns hindurch und schenkt uns Kraft und Perspektive. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Entscheidend ist in den ganzen Situationen, auch in den Dingen, die wir nicht verstehen, glaubst du Gott? Glaubst du, dass er es gut mit dir meint? Glaubst du, dass er dich unendlich liebt, dass er für dich gestorben ist? Dass er nur Gutes für dich im Sinn hat? Wie wir in Römer 8, 28 lesen können. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Vertraust du da Gott? Wie sieht es in deinem Herzen da aus? Ein krasses Beispiel, das ich auch immer wieder bewegend finde, ist, wie David für seinen Sohn bittet und der Sohn stirbt. Und wie krass ist die Reaktion, die David daraufhin bringt und zeigt. Er geht in den Tempel und betet Gott an. Und nun, bevor wir jetzt nach Hause gehen, deprimiert sind, in Gedanken, entweder noch beim Thema Gebet oder beim Brokkoli-Auflauf, der uns heute Mittag erwartet. Was nun? Wir leben in einem Zwiespalt, in einer Spannung. Wir sollen Glauben wagen, ein Glaube, der so stark ist, dass ein Berg sich hochhebt und woanders irgendwie hingepflanzt wird. Und auf der anderen Seite einfach viel Leid, Tod, Krankheit, Schmerz. Und das ist wirklich ein Zwiespalt, in dem wir leben. Wichtig ist, wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du darauf? Wie sieht es da in deinem Herzen aus? Und ich glaube, heutzutage ist es wirklich so, dass uns oft Glaube fehlt. Und wir in einer Welt leben, wo wir hier im Westen wirklich viele Dinge haben und nicht so viele Entbehrungen erleiden. Ich glaube manchmal, wir haben wirklich wenig Glauben. Wir lassen uns schnell entmutigen. Aber ich glaube auch, dass wir manchmal ziemlich wenig beten. Denn bei allen Dingen, was irgendwie im Raum steht, ob manche Gebete erhört werden oder auch nicht, ist eins klar. Wir müssen unseren Part erfüllen. Wir müssen beten. Und das Entscheidende ist wirklich, diese Intimität, dieses Gespräch mit Gott zu suchen, Gott kennenzulernen, auch nach seinem Willen zu fragen und ja, Gott zu bitten in dieser Beziehung als Sohn dieses großen Vaters, als dieses großen Gottes oder Tochter. Wir müssen unseren Part tun. Wir müssen Gott im Glauben und Vertrauen bestürmen. Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er imstande ist, alles zu tun. Wir müssen Gott kennenlernen, indem wir zum Beispiel auch sein Wort natürlich lesen. Immer wieder auch da müssen wir dranbleiben. Wir müssen treu sein in dem, was wir tun, indem wir die Bibel lesen und indem wir beten. Wir müssen beharrlich und ernsthaft Gott suchen. Uns selbst überprüfen. Gibt es Dinge, die zwischen mir und Gott stehen? Wir dürfen Gott um Vergebung bitten und anderen Leuten Vergebung zusprechen. Und wenn es bei dir alleine nicht gebet nicht klappt, ey, nutzt die Gelegenheit hier in der Gemeinde, in Gebetsgruppen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, tauscht euch aus und betet zusammen und füreinander. Und wir wollen gleich auch die Zeit im Lobpreis, weil Lobpreis ist auch, auch ein Ausdruck von Gebet, auch eine Zeit des Gebetes, die wir haben, weil wir Gott anbeten mit Liedern, die wir singen und ihm unsere Liebe und manchmal auch unsere Fragen oder unser Vertrauen zu ihm ausdrücken. Und bevor wir das gleich tun und auch gleich noch andere Aktionen hier im Gottesdienst durchführen dürfen oder bewusst Schritte gehen dürfen, möchte ich euch zum Schluss noch eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel erzählen, nämlich von Daniel. Das Buch Daniel, wirklich spannend. Und Daniel hat ein richtig, richtig krasses Erlebnis mit Gott gehabt. Er hatte die Vision bekommen, dass dem Volk Israel Leid bevorsteht. Leid und Zerstörung. Und Daniel geht auf die Knie und fastet und betet und bittet Gott doch, dieses Unheil auch abzuwenden und seine Gnade zu schenken. Und nach 21 Tagen begegnet Daniel einem Engel. Und dieser Engel sagt zu ihm: Hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürst von Persien aufnahm. Und so konnte ich gehen und bin nun hier. Was in dieser Story rauskommt, ist, es gibt eine Realität, die wir nicht sehen können, aber die da ist. Als Daniel angefangen hat, zu Gott zu beten, hat Gott ihn erhört. Und Gott hat seine Engel losgeschickt, um zu Daniel zu kommen. Und dieser Engel, der zu Daniel kommen sollte, um ihn zu bestärken und zu ermutigen, der wurde aufgehalten von einer unsichtbaren Macht, von dem Widersacher, der ihm widerstanden hat. Und erst ein anderer Engelfürst müsste dazukommen, um diesen guten Kampf zu gewinnen. Und nach 21 Tagen war es soweit, dass dieser Kampf in der unsichtbaren Welt besiegt war und dass Daniel ermutigt wurde und Verheißungen bekommen hat. Und diese Story ermutigt mich immer total, weil sie zum einen aussagt, ey, wenn ich bete und zu Gott spreche, Gott hört mich. Und ich vertraue darauf und ich muss vertrauen darauf, dass Gott handeln wird. Manchmal dauert es 21 Tage, manchmal dauert es Jahre und manchmal erlebe ich nicht mehr, was Gott tun wird, weil er einen noch längeren Plan hat. Aber ich glaube daran, dass Gott handelt und dass auch etwas passiert, wenn ich nicht sehe, dass etwas passiert, aber dass Gott sich, wenn wir ernstlich zu ihm kommen und ihn bitten, bewegen lässt und vielleicht auch in der unsichtbaren Welt direkt schon was losgeht, was wir noch nicht mit unseren Augen wahrnehmen können. Und mich ermutigt es insofern, dass wir dadurch lernen dürfen, geduldig zu sein, aber in der Gewissheit, dass Gott handelt und dass er wirklich tätig wird, wenn wir ihn bitten. Und er nimmt uns ernst, wenn wir ihn bitten. Ich möchte euch ermutigen zum Gebet. Und heute Morgen gibt es jetzt auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen, könnt gerne nach vorne kommen, dass ihr ganz bewusst tätig werden könnt. Wir singen natürlich Gebete zu Gott, nutzt die Zeit und macht euch bewusst, was wir singen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Gebet aufzuschreiben und hier in diese Gebetswand mit reinzustecken. Und diese Gebetswand soll einfach verdeutlichen, dass wir vor Gott Dinge hinbringen und dass wir Dinge bewegen und dass wir hier eine betende Gemeinde sein wollen, die für unsere Anliegen selber einsteht, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir wirklich es ernst nehmen und Gott vertrauen und zutrauen, dass er imstande ist, große Dinge zu tun. Und wir tun unseren Teil, indem wir vielleicht auf die Knie gehen, aber Gott anflehen und bitten, dass er Dinge tut. Und es gibt auch ein Gebetsteam hinten, die auch gerne für euch beten möchten. Aber nutzt auch die Zeit vielleicht mit euren Freunden, mit Familie oder einfach aufeinander zuzugehen und Gebet in Anspruch zu nehmen oder auch füreinander zu beten. Hinten steht ein Kreuz. Wenn du gemerkt hast, ey, da gibt es noch irgendwas, was zwischen dir und Gott steht, schreib vielleicht auf dem Zettel. Das Kreuz sieht schon ziemlich ramponiert aus, das trifft auch zu, weil Jesus hat da echt gelitten. Und daneben habe ich direkt den Mülleimer gestellt. Wenn es noch Dinge gibt, die du vor Gott bereinigen möchtest, schreib es auf und wirf es weg, direkt neben Kreuz in den Mülleimer. Bereinige vielleicht einfach Dinge. Nimm dir vielleicht die Zeit, einfach mal wieder auch in der Bibel zu lesen und dich durch Gottes Reden, durch Gottes Wort wahrzunehmen. Wir haben auch ein paar Bibeln ausgelegt und hinten sind auch Bibeln. Nutzt die Zeit. Betet. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, Herr. Und Herr, wir stehen immer in dieser Spannung von, wir sollen großen Glauben wagen und wir erleben so viele Enttäuschungen und Entmutigungen und dass viele Gebete nicht erhört werden, Herr. Herr, sei du uns nahe, Herr, sei du uns gnädig. Lass du uns erleben, wenn wir dich bestürmen, wenn wir wirklich dich bitten, Herr, dass du großartige Dinge tust, Herr. Herr, und wir wollen uns selbst auch neu wieder ermutigen und aufraffen, Herr, wirklich Dinge vor dir zu bewegen und vor dich zu bringen, weil wir glauben und dir vertrauen wollen immer mehr, dass du großartige Dinge tun kannst und dass du imstande bist, selbst den Tod zu besiegen.